1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Dies wird mit Sicherheit eine stilvolle Sendung. Dafür wird unser Gast schon sorgen. Und eine mit klaren Worten, denke ich. Fernsehzuschauer kennen ihn seit vielen Jahren, vor allem aus der Sendung Let's Dance. Dort war er immer der strengste Juror von allen. Und er kann sich das erlauben. Er war vorher selbst professioneller Turniertänzer und Wettkampfrichter. Herzlich willkommen, Joachim Lambi.
Ich freue mich. Guten Morgen.
Und das kennt man ja im Deutschen gar nicht. Lambi vorne mit Doppel-L. Das liegt an den spanischen Wurzeln. Wie spricht man das eigentlich korrekt aus?
Also eigentlich heißt es Lambi. Man sagt ja auch nicht Lorette oder Mallorca, sondern Mallorca. Und dann wird das so wie LJ ausgesprochen. Ich habe nur einen spanischen Pass. Mein Vater kam aus der Nähe von Barcelona und somit bin ich der Region auch sehr verbunden.
Sie verzeihen es den Deutschen, wenn wir einfach Lambi sagen.
Ja, ich war immer der Lambi, auch früher schon in der Schule.
Wie heißt es korrekt nochmal?
Lambi.
Lambi. Auf der Bühne gibt es Let's Dance auch inzwischen wieder. Die Live-Show kommt unter anderem nach Frankfurt. Auch darüber reden wir gleich.
HR1.
Genau meins.
Es gibt im kommerziellen Fernsehen in Deutschland nur ganz wenige Sendungen, die sich über viele Jahre halten können. Let's Dance bei RTL schafft das inzwischen seit über 15 Jahren. Und ein Grund für den Erfolg ist mit Sicherheit Joachim Lambi, denn er ist von Anfang an mit dabei. Ist das eine zeitlose Sendung oder ist sie mit der Zeit gegangen?
Sie ist mit der Zeit gegangen. Also zeitlos, weiß ich nicht. Alle Dinge haben irgendwann mal ein Ende. Und diese Sendung hat sich aber immer wieder neu erfunden, obwohl wir Konstanten belassen haben.
Mhm. Was hat sich geändert? Was ist anders geworden?
Es ist vielleicht etwas sportlicher geworden. Die Leistungen sind in der Breite schon etwas besser geworden. Aber es gibt Konstanten wie Moderation, wie vor allem auch die Jury. Wir sitzen jetzt in der Kombination mit Jorge González, Mozzi Mabuso und meiner Wenigkeit seit 10 Jahren dort bei Let's Dance. Und das ist auch ein Pfund, wo man dann auch im Hause RTL mitwuchert.
Also die Qualität der Aufführung ist besser geworden im Laufe der Jahre?
Na, sagen wir mal so, es sind mehr dann bei den 14 Promis dabei, die schon ein bisschen was können oder hinterher auch richtig gut werden. Diese, ich sag mal, Vielzahl an Fußgängern, die wir mal hatten, die hat sich reduziert.
Aber Ihre Rolle hat sich ja auch im Laufe der Jahre gewandelt. Früher wurden Sie gerne mit Dieter Bohlen verglichen. Das habe ich lange nicht gehört. Sind Sie als Juror milder geworden?
Das werde ich gerne gefragt. Nein, aber auch die Ausdrucksweise und die Sprache insgesamt, auch wahrscheinlich bei Ihnen oder bei Ihren Kollegen, die on air sind, hat sich über die Jahre gewandelt.
Also ist das so gekommen oder eine bewusste Strategie?
Nein,
eine Strategen, die sagen, wir müssen höflicher werden.
Nein, eine Strategie gibt es gar nicht dabei, sonst wäre Dieter Bohlen jetzt nicht wieder zu DSDS zurückgekommen. Das muss man auch sagen. Aber natürlich gibt es viele Faktoren, die das beeinflussen. Auch Social Media, menschliche Gründe. Wir haben eine Gendersprache. Will man uns aufoktroyieren von einer Minderheit? Also es kommen viele Faktoren und Einflüsse von außen, wo wir uns grundsätzlich, ohne dass wir es merken, in einer gewissen Weise verändern.
Natürlich wäre so eine Sendung langweilig, wenn die Jury aus Freundlichkeit alles gut finden würde.
Ja, aber mein Kollege Jorge González und Mozzi Mabuse mit dem großen Herz, die sind ja immer sehr freundlich, ja, muss ich sagen. Ja. Für mich manchmal schon zu freundlich. Und da muss ja dann auch einer da sein, der mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legt, der mal Klartext redet, der auch mal sagt, was nicht gut ist.
Legendär bis heute zum Beispiel der Auftritt von Heidi Simonis. Was war für Sie eigentlich der schlimmste Auftritt aller Zeiten?
Das war Cora Schumacher. Das war für mich der schlimmste Auftritt. Das war unaustrainiert, das war, von allem war das gruselig, das war somit das Schlimmste. Heide Simonis, kann ich sagen, eine wunderbare Frau, die das gemacht hat damals für die UNICEF. Sie hat ihre komplette Gage auch der UNICEF dann gespendet oder zur Verfügung gestellt. Da war die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben ein bisschen böse zu ihr, hat sie dann irgendwann mal auch, weil der Dschungel parallel lief, dann in die Kakerlaken gelegt. Das war nicht gut, aber das war auch die allererste Staffel 2006.
Nun gibt es das Ganze auch als Bühnenshow. Was unterscheidet das von der Fernsehsendung?
Bei uns in das Studio passen so gut 900 Zuschauer. Wir könnten das Studio jeden Freitag, wenn wir senden, 20 Mal verkaufen, so ungefähr. Und deshalb haben wir gesagt, kommen wir mit der Show in die Städte, wo mehr Menschen uns sehen können. Wir haben jetzt 22 Termine im November. Wenn man mal hochrechnet, das werden dann roundabout knapp 200.000 Zuschauer sein, wenn wir komplett voll sind. Das ist natürlich eine Wahnsinnsdimension. Und die Menschen freuen sich. Sie haben Spaß daran. Die Show unterscheidet sich auch nicht richtig groß. Es gibt eine Moderation mit Daniel Hartwig. Es gibt die Jury, die genauso kommentiert und bewertet wie in der Sendung. Und es gibt natürlich keine 14, aber 5 oder 6 prominente Paare. Dazu noch viele Shows von unseren Profi-Tänzerinnen und Tänzern. Das ist schon eine tolle Sache. Und wenn ich mal auf die letzten 2 Jahre zurückblicke, besser gesagt auf 19 und 21, 20 sind wir nicht wegen Corona gelaufen, dann sind die Stimmungen schon toll. Und hier in Frankfurt in der einmaligen Festhalle, muss ich schon sagen, in der Atmosphäre besonders gut.
Joachim Lambi kommt ursprünglich aus Duisburg. Seine Mutter hat als Sekretärin gearbeitet in einer Tanzschule. Sein Vater stammte aus Barcelona. Der bekam leider einen Hirntumor, als Joachim 11 Jahre alt war und wurde dann 9 Jahre lang zu Hause gepflegt. Wie hat das Ihre Kindheit und Jugend geprägt? Ich meine, in dem Alter braucht ein Kind seinen Vater, aber Sie mussten für ihn da sein.
Ja, es gab Gott sei Dank in der Zeit meinen Vater. Er war zwar ein Pflegefall, durch den Gehirntumor war er zu 95% erblindet. Kurzzeitgedächtnis war auch nicht mehr in dem Maße verfügbar. Aber er konnte normal sprechen, er konnte normal gehen, er konnte essen, er konnte trinken, er war da. Das war schon mal gut. Natürlich als Haupternährer fehlte er in der Familie. Meine Mutter und ich haben vieles aufgefangen. Dadurch natürlich auch bis heute, meine Mutter ist 82, eine sehr enge Bindung zu meiner Mutter. Aber wir mussten so ein bisschen den Hintern zusammenkneifen, wie man so schön sagt. Hat einen natürlich geprägt, aber meine Mutter hat mir immer ermöglicht, alles zu machen. Ob Sport, ob Freunde, wie auch immer. Nicht alles ging, aber das merkt man dann nicht so, weil die Situation war so, wie sie ist. Aber natürlich, mein Vater ist jetzt fast 39 Jahre tot, jetzt Ende November. Es ist schon lange her, aber so ab und zu fehlt er dann doch immer noch.
Sind Sie deshalb früher erwachsen geworden als andere in Ihrem Alter?
Ach, das möchte ich nicht sagen, dass ich früher erwachsen geworden bin. Vielleicht verantwortungsbewusster geworden. Wir hatten jetzt nicht so viele Möglichkeiten zu sagen, wir fahren jetzt 5-mal im Urlaub oder wir erlauben uns jetzt ein Auto. Ging auch nicht. Meine Mutter hatte keinen Führerschein, bis heute nicht. Somit fiel das auch weg. Aber ja, verantwortungsbewusster, auch bewusster, jetzt auch immer noch zu sagen, wie schnell sich das Leben dann auch ändern kann und was passieren kann, ohne dass man es vorher weiß.
Nichts ist selbstverständlich, ja. Vielleicht deshalb auch die Banklehre nach dem Abitur. Stadtsparkasse Duisburg ist was Seriöses, davon kann man leben, nicht
an die Uni. Das war die Oma schuld.
Die Oma war das schuld.
Ja, die hat immer gesagt, Mensch, mach doch was Vernünftiges, geh zur Bank und so. Und dann habe ich eine Bewerbung weggeschrieben und gesagt, komm, ich will was studieren, ich wollte immer Arzt werden. Und Und dann hat die Oma gesagt, ach, hör mal, aber so was Anständiges, bewirb dich doch einfach mal. Und dann habe ich mich bei der Sparkasse Duisburg beworben. Wir hatten damals 240 Auszubildende, das war schon ein großer Laden. Und die haben mich direkt genommen und dann habe ich meine Bankkaufmannslehre gemacht, war dann noch ein paar Jährchen da und bin dann Ende 89 dann an die Börse nach Düsseldorf gegangen.
Und wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, ach, Profi-Tänzer, das wäre eigentlich auch was?
Also ich habe ja erst mit 15, 16 in der Tanzschule meine Tanzkurse gemacht, dann relativ zügig, habe dann angefangen, noch in der Jugend Turnier zu tanzen, was sehr erfolgreich lief. Bis dahin hatte ich Hockey gespielt. Auch oft hier gegenüber, gegen 1880.
In Frankfurt.
Ja, hier in Frankfurt. Aber ich komme natürlich aus Duisburg, aber wir hatten natürlich öfter auch dann Spiele miteinander, auch mal in der Auswahl.
Also neben dem Hessischen Rundfunk ist ein großer Hockeyverein.
Einmal quer über den Platz sozusagen. Einmal hinten raus.
Genau. Denken Sie an Ihre Hockeyzeit, wo Sie jetzt hier bei mir im Studio sitzen.
Ja, an die Hockeyzeit denke ich auch immer sehr gerne zurück.
Von der Kantine konnten Sie gerade rüber gucken.
Genau. Ich konnte auf den Platz schauen. Und ja, aber dann hat das mit dem Tanzen viel Spaß gemacht. Die Erfolge waren relativ schnell da. Und habe ich gedacht, ach, mach das. Und dann irgendwann, als ich 25 war, habe ich gedacht, Mensch, jetzt machen wir das auch ein bisschen professionell, habe aber trotzdem weiterhin meine Profession, also meinen Beruf, Börsenmakler dann in den 90er Jahren bis 2012 weiter ausgeübt. Das Tanzen lief professionell, aber dann am Spätnachmittagabend.
Jochen Lambi in HR1 und über seine Profikarriere im Tanzsport reden wir gleich auch noch ausführlich.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Joachim Lambi und auf seine Musikwünsche war ich natürlich ganz besonders gespannt. Beim ersten drängt sich natürlich die Frage auf, ob er da irgendeinen Erfolg beim Tanzen mit verbindet. Bin mir fast sicher. Earth, Wind and Fire, September.
Ja, das hat was mit dem Tanzen zu tun.
Ah, dachte ich mir
dieser nicht, Titel, meist als Cha-Cha-Cha gespielt, man kann auch Disco Fox drauf tanzen, war so ein Titel, den ich sehr oft in einer Show oder auch bei einem Turnier getanzt habe. Mhm. Und das ist so typischer 80er-Jahre-Titel, der sehr eingehend ist.
Der Bläsersatz vor allem, ne?
Ja, also von der Seite her, tolles Lied und sehr oft drauf getanzt.
Earth, Wind and Fire, September für Joachim Lambi. Lambi hat nach seiner Zeit in Duisburg viele Jahre in Frankfurt gearbeitet. Er war 15 Jahre Börsenmakler. Das war natürlich damals noch ein völlig anderer Beruf als heute. Sie wissen noch, was ein Börsenparkett ist.
Ja, ich habe Ende 89 in Düsseldorf auf dem Börsenparkett gelernt und bin dann im Februar 97 durch einen sehr angenehmen Kontakt dann nach Frankfurt auf das Börsenparkett gekommen. Ich war stellvertretender Kursmakler. Und hinterher auch mitverantwortlich, vielleicht werden mich jetzt einige nicht so toll finden, aber ich hatte da keinen Einfluss drauf, auch mit dem Aufbau des neuen Marktes damals, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Ich war derjenige, der die Geschäfte vermittelt hat. Also ich stand hinter der Schranke und vor mir kamen dann die Kunden aus Banken und Freimaklern und haben dann auf mich eingerufen und eingeschrien, wie die Preise für die einzelnen Aktien sind. Also ich weiß noch, wie eine Traube um mich steht und es geht richtig zur Sache. Das waren auch die schönen Börsenzeiten.
Was heute haben Sie daran geliebt?
Es war ja schon so ein bisschen Show irgendwo, teilweise auch. Es war ein Marktplatz. Man hat Stimmungen gespürt, man hat Einflüsse gespürt. Man wusste, aha, wenn jetzt der Chef der großen XY-Bank jetzt mit dem Auftrag kommt, das könnte passieren, muss aber nicht passieren. Es lebte, es waren Menschen. Alles das, was jetzt stattfindet, ist natürlich der Zeit geschuldet, der Geschwindigkeit, der Abwicklung weltweit. Ob das am Ende zuträglich ist, lasse ich jetzt erst einmal offen.
Sie zweifeln daran?
Ja, ich habe von Anfang an dran gezweifelt, weil ein Markt kann eigentlich nur mit Menschen funktionieren. Und wenn man unmittelbar mit den Menschen zu tun hat, anstatt nur auf ein Knöpfchen zu drücken oder auf was zu reagieren, was auf einem Bildschirm entsteht, ist das schon sehr weit weg teilweise.
War das Parkett für Sie auch so ein bisschen eine Bühne?
Es war eine Bühne. Ich habe letzte Woche noch zu meiner Frau gesagt, da haben wir nochmal darüber, über die alten Zeiten so ein bisschen gesprochen. Und ich habe gesagt, das meiste gelernt für mein Leben, auch von der Geschwindigkeit, auch von Sprüchen oder was auch immer, habe ich am Ende in meiner Börsenzeit, vor allem in der Düsseldorfer Börsenzeit, das sind nochmal ein paar andere Typen als hier in Hessen, das muss man ganz klar sagen.
Na, tatsächlich?
Ja, 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 die Rheinländer sind dann nochmal ein bisschen anders drauf.
Das okay.
Ein bisschen direkter, ein bisschen derber, ein bisschen ursprünglicher, das ist schon so. Aber es waren in Düsseldorf Typen. Spezielle Typen.
Verstehe.
Aber hier in Frankfurt, das war eine tolle Zeit bis Ende 2012, das ist jetzt auch fast 10 Jahre her, habe hier meine Frau kennengelernt. Das war, glaube ich, das Wichtigste, warum ich überhaupt Frankfurt dann habe schätzen gelernt.
Aber Sie investieren Ihr eigenes Geld heute auch noch in die Börse?
Ja, ich bin auch noch sehr viel unterwegs auf Börsentalks, auf Panelveranstaltungen, habe mit meinem Freund und Geschäftspartner Andreas Franek einen Let's Dax Talk, wo wir über Finanzen reden, wie die Menschen anlegen können. Denn wir wissen ja, die Deutschen sind in ihrer Anlage sehr, sehr konservativ. Das Sparbuch schwirrt immer noch in aller Köpfe, wenn man so 40, 50 oder älter ist. Und das ist das, was wir denen so ein bisschen austreiben wollen, weil Aktien, Sachwerte, auch für die Zukunft ist schon sehr wichtig.
Joachim Lambi, der Aktienhändler. Der HR1 Talk. Und jetzt haben wir eine kleine Überraschung für Joachim Lambi. Er hat ja auch bei manch anderen Fernsehsendungen mitgemacht. Und da hat er zum Beispiel auch mit dieser Dame hier zusammengearbeitet. Schönen guten Morgen, Frau Überraschungsgast.
Hallo.
So schnell kann er Sie nicht erkennen.
Einen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Lambi, du.
Ach, Mirja, du.
Richtig. Die Comedian Mirja Boos am Telefon.
Ich höre zwar fast gar nicht, aber an dem Du habe ich dich erkannt.
Siehst du, dass du das erkennst, Emma.
Also Mirja Boos, Sie hatten eine Show mit dem Titel Jungen gegen Mädchen. Die lief 4 Jahre lang bei RTL. Da haben prominente Jungs gegen prominente Mädels gespielt. Joachim hatte Jungs angeführt, sie die Mädels.
Oft war es, dass die Männer während der Sendung drückend geführt haben. Und dann gab es aber am Ende beim Finale die Buzzer-Runde, wo die Frauen ja einfach immer willenlos zuschlagen und dann auch doch nochmal gewinnen konnten.
Also, ja, das war ja nur, weil wir dann auch höflich sind.
So, Sie haben nicht die Damen gewinnen lassen.
Nein, das würden wir nie tun. Dafür sind wir zu ehrgeizig.
Der Mann war ja lange Profi-Turniertänzer. Der ist wettkampferprobt. Merkte man ihm das an bei so einer Spielshow?
Ja, der Herr Lambi hat natürlich eine unglaubliche Kondition. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und genau wie er sagt, obwohl er ein Gentleman durch und durch ist, hat er die Frau natürlich nie gewinnen lassen, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Und das ist aber auch okay, weil so einen Wettkampfgeist braucht man ja dabei.
Und kann Joachim auch ein guter Verlierer sein?
Wir haben immer danach ganz einträchtig zusammen vielleicht noch ein Champagner oder einen Wein getrunken und waren immer guter Laune. Also Streit gab's nie.
Was ist so typisch für ihn bei der Zusammenarbeit?
Intelligenter, beißender Humor. Also Herr Lambi kann sehr, sehr gut austeilen, aber kann auch genauso gut einstecken. Und darüber haben wir sehr viel gelacht. Der ist so, wie er ist und geht so raus, wie er ist. Und Herr Lambi ist immer Herr Lambi.
Die Comedian Mirja Boos über ihren ehemaligen Kollegen Joachim Lambi. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke, Mirja.
HR1 Talk.
Joachim Lambi ist heute unser Gast. Als Juror bei Let's Dance wurde er berühmt und er weiß ja selbst, wovon er spricht. Er hat ja als Turniertänzer und Wettkampfrichter auch schon sehr viele Erfolge gefeiert. Was war eigentlich die peinlichste Panne, die ihm mal beim Tanzen passiert ist?
Ach, es gibt da immer mal die eine oder andere Panne, die passiert, aber so richtig peinlich war es nicht. Also ich habe mal das Kleid meiner Frau zu Hause hängen lassen, weil ich war immer verantwortlich, um das Auto zu packen, wenn wir zum Turnier gefahren sind. Und sie hatte für den Abend ein Catsuit mit, so einen schwarzen Pailletten-Catsuit. Den haben wir dann halt als Turnierkleid umfunktioniert. Also das ist mal passiert. Oder es, ich sag mal, die Schneiderin ist auch nur ein Mensch. Die Hose ist gerissen im Schritt.
Die legendäre geplatzte Hose.
Ja, das
in der Show ist Ihnen passiert.
Bitte?
Das ist Ihnen passiert in der Show.
Das ist mal beim Turnier passiert.
Beim Turnier passiert, ja.
Was habe ich gemacht? Ich hatte eine Jeans mit, Hose aus, Jeans an.
Okay.
Alle wussten ja Bescheid, was passiert war. Also man findet immer eine Lösung und man kriegt eine gewisse Aufmerksamkeit. Das muss man dann auch sagen.
Überlegt man sich die Farbe der Unterhose, bevor man so ein Turniertrikot sieht?
Tragen Sie Unterwäsche, ist doch überflüssig. Ach so. Seien Sie doch mal ganz ehrlich.
Ja, genau. Joachim Lambi in HR1. Gleich füllt er den HR1 Fragebogen aus. Wir vergeben keine Noten und keine Punkte beim HR1 Fragebogen, auch nicht für die Haltung oder für das Timing. Er kann sich also ganz gelassen zurücklehnen, wenn Joachim Lambi den HR1 Fragebogen ausfüllt. Mein schönstes Privileg als Lambi ist. Lambi ist eine Marke irgendwie, ne?
Ja, also ich muss sagen, das hat Harpe Kerkeling mitgeprägt. Da war ich immer Herr Lambi. Die anderen wurden dann teilweise mit Vornamen angesprochen. Und das hat sich dann durchgezogen. Also ich sag mal, wenn ich auf der Straße bin, dann ist das nie der Joachim oder wie auch immer. Ach, da ist der Herr Lambi. Das ist schon so ein bisschen Brand. Das finde ich schon, also das muss man auch, da muss man auch erstmal hinkommen. Ne? Da ist man ein bisschen stolz drauf.
Deshalb machen wir es so. Also mein schönstes Privileg als Lambi ist.
Schwierig, bin eigentlich gar nicht so für Privilegien zu haben. Nee, ich habe da kein schönstes Erlebnis oder keine Privilegien. Nee, brauche ich nicht.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Ich glaube so um die 3 Euro, 3,20 Euro.
Zuletzt geklaut habe ich.
Noch nie.
Von meinen Kindern habe ich gelernt.
Großzügig zu sein und mich gedanklich auch immer wieder zu modernisieren.
Mein Lieblingsessen.
Gibt es nicht mehr, hat früher meine Großmutter gemacht. Ab und zu, wenn ich bei meiner Mutter bin, dann gibt es das, aber nur, wenn ich alleine komme. Nämlich Hasenkeule in einer Rotwein-Cognac-Soße. Aber bei Hasen sind meine drei Damen zu Hause dann immer unglücklich, wenn der Hase im Topf landet.
Das verstehe ich. Am meisten auf die Palme bringt mich.
Menschen, die nicht ehrlich sind.
Glück bedeutet für mich,
privat schöne Stunden zu verbringen.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass man andere Ansichten und Meinungen zulassen muss, aber das Schwierige ist, dass die andere Seite es auch zulassen muss.
Bereut habe ich.
Das ist jetzt zu privat.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Robert Habeck, dem ich dann die Kündigungen schreiben würde für sein Amt als Wirtschaftsminister.
Mein größter Flop war.
Es gibt keinen großen Flop. Niederlagen stärken einen, aber so einen richtigen Flop, nein, gibt's nicht.
Mein Lieblingstanz.
Standard, langsamer Foxtrott, weil er elegant ist, und lateinamerikanisch Paso Doble, es liegt mir im Blut.
Der MSV Duisburg
wird neben dem FC Barcelona immer mein Verein bleiben.
Egal, wo er steht in der Tabelle.
Egal, auch wenn der in der vierten Liga ist.
Duisburg ist Ihnen noch näher als Barcelona?
Nein, das ist relativ gleichberechtigt.
Ein ungleiches Paar, wenn ich das sage.
Ein sehr ungleiches Paar. Mit dem einen leide ich, mit dem anderen freue ich mich mehr. Aber ich bin früher sehr oft in Spanien zum Fußball gegangen, bin jetzt auch wieder bei Mallorca gegen Barcelona gewesen. In Duisburg habe ich natürlich auch eine emotionale Bindung, weil ich da als Kind natürlich auch mit dem Fahrrad hingefahren bin. Das ist so, als wenn man hier in Frankfurt geboren ist und zur Eintracht fährt.
Der Glaube?
Hilft oft in der Not. Und wenn man einfach mal mit sich ins Reine kommen will.
Ich habe Angst vor?
Ich habe keine Angst vor etwas. Ich habe vielleicht, wenn ich Angst als Begriff nehme, vielleicht ein bisschen Angst vor dem Tod irgendwann mal. Weil ich bin jetzt 58, man kommt der Sache immer näher. Und ich erlebe natürlich auch im Umfeld hier und da mal welche in meinem Alter oder auch jüngere, die plötzlich umfallen und nicht mehr da sind. Und dann weiß man auch aus der Historie mit meinem Vater, wie schnell das enden kann. Und ich möchte meine Enkelkinder noch sehen.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Von meinen Eltern der alte Brockhaus. So eine
das alte Lexikon.
24-bändige extra long Version, ja, genau. Die aber seit Jahren nicht mehr angegriffen wird oder angenommen wird, weil es halt Internet ja gibt.
Weil man bei Wikipedia guckt, statt im alten Brockhaus. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Joachim Lambi. Vielen Dank. Das Tanzen ist seine Leidenschaft. Joachim Lambi war vor seiner Fernsehkarriere selbst professioneller Turniertänzer. Aber er hat eben nie alles auf eine Karte gesetzt, haben wir schon gehört. Vorher die seriöse Banklehre und immer auch gearbeitet. Wie viele Turniertänzer können eigentlich davon leben? Geht das überhaupt?
Naja, im Grunde sind die Turniertänzer, die leider immer ein bisschen weniger werden. Früher hatten wir bei Profiturnieren 25, 30 Paare. Heute, wenn es 10 sind, ist es dann schon voll. Natürlich, die Preisgelder sind nicht zu vergleichen mit irgendwelchen anderen Sportarten. Da sind wir schon eine Randsportart. Die meisten der Profitänzer haben halt eine Tanzschule oder sind Tanzsporttrainer in Tanzsportclubs. Das ja, dann funktioniert das. Wenn Corona ist, war das auch eine harte Zeit für die, weil Tanzen war nicht, war alles geschlossen. Und dann muss man natürlich gucken, wie man durchkommt. Das war aber nie der Anlass, warum ich gesagt habe, ich mache das nicht zu 100% mit Tanzschule und so weiter. Ich kannte ja Tanzschule, da war ich 2 Jahre alt. Meine Mutter war ja fast 25 Jahre in dieser Tanzschule als Sekretärin. Und ich habe schon als kleiner Junge gesagt, ach nee, das ist ganz schön, aber eine Tanzschule möchte ich nicht. Das hat sich wahrscheinlich so bei mir eingeprägt, dass ich gesagt habe, nee, will ich nicht. Und ich bin mit diesem Zweigleisigen auch immer gut gefahren, weil ich halt immer viel Abwechslung hatte.
Sie haben nie mit dem Gedanken gespielt, ganz auf eine Karte zu setzen und den Job bei der Bank aufzugeben?
Nein, ich habe ja auch lange damit gewartet, bis Ende 2012, bis ich gesagt habe, Börse sage ich jetzt ade, ich mache jetzt nur noch Fernsehen, Veranstaltungen und so weiter. Nicht, dass ich mich damit schwer tue, aber ich halte mir immer gerne noch eine Türe offen, um auch abzuwägen, ist es das Richtige für mich und habe ich die Möglichkeiten. Und je älter man wird, je länger lässt man sich die Türe natürlich offen, weil man natürlich sagt, wenn ich jetzt nochmal wechsle, was kann passieren? Habe ich dann noch was? Ich muss vielleicht noch ein paar Jahre oder wie auch immer.
Sie sind schon auch ein sicherheitsorientierter Mensch.
Ja, das habe ich vielleicht auch in dieser Jugend gelernt mit meiner Mutter, da wir nicht so viel Geld hatten und wir da schon auch ein bisschen Zeitmanagement machen mussten, etc. etc. Und ich gebe auch immer nur den Euro aus, den ich auch habe. Also ich habe nicht 100 Euro in der Tasche und sage, Mensch, ich gebe jetzt 150 aus.
Wie lang kann man das denn machen als Profitänzer? Vermutlich ist das das nächste Problem.
Das ist am Ende das Gleiche wie ein Fußballer oder ein anderer Leistungssportler. Irgendwann mit Anfang, Mitte, vielleicht ein paar bis Ende 30, 40. Und dann ist die Zeit aber auch genauso vorbei, weil der Körper sich ja dann auch verändert und diese Leistungsfähigkeit nicht mehr da ist.
Also wenn man ganz oben mittanzen will, wie hoch ist der körperliche Preis, den man da zahlen muss?
Bei mir, Gott sei Dank, überschaubar. Also ich habe auch alle Gelenke, mir tut auch Gott sei Dank nichts weh, aber ich kenne viele Kollegen, die gerade mit Füßen, mit Knien, mit Hüften arge Probleme haben, aber das bringt jeder Sport mit sich auf seine Art, ob sie jetzt Fußball spielen oder ringen oder irgendwas anderes machen.
Also noch keine Zipperlein, die auf das Tanzen zurückzuführen
sind. Nein, ich bin toi toi toi, obwohl ich gar nicht mehr so viel Sport mache, spiele höchstens vielleicht mal ein bisschen Golf und bewege mich ein bisschen, aber das war's dann auch. Bin ich gut weggekommen.
Joachim Lambi in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Joachim Lambi. Also am 21. und 22. November kann man ihn live erleben in der Festhalle Frankfurt. Wer wird noch alles mit dabei sein?
Natürlich die Jury mit Mozzi Mabuse und mit Jorge González. Gut, den Ollen Hartwig, den mussten wir mitnehmen. Der war halt im Boot mit dabei. Einer muss ja rudern. Und unsere fantastischen Profitänzerinnen und Tänzer. Und 5 Prominente, auf jeden Fall das Finale von diesem Jahr von der Staffel, René Caselli, Janine Ullmann, Matthias Mester, aber auch Bastian Bielendorfer oder Sarah Mangione sind dabei und die können schon was. Also den kann man sehr gut beim Tanzen zuschauen.
Im Fernsehen scheidet ja nach jeder Folge ein Kandidat aus. Wie ist das auf der Bühne?
Wir machen das so, wir haben viele Profishows, also wo die Profitänzerinnen und Tänzer gemeinsam auf der Fläche sind. Am Ende wird die Jury auch ein bisschen tanzen als kleine Überraschung, die jetzt keine Überraschung mehr ist. Und wir haben natürlich unsere 5 Prominenten, die einmal vor der Pause einen Tanz darbieten, der bewertet wird und einen nach der Pause. Und dann entscheidet das Saalpublikum, wer der Dancing Star Frankfurt wird. Also und das kann in 22 Städten unterschiedlich sein.
Spielen wir noch ein Lied für Joachim Lambi. Ist das jetzt mit beruflicher oder mit privater Erinnerung? Ja, George Michael natürlich.
Ah, naja, das ist
hoffentlich eine private
Geschichte. George Michael, ich habe ihn hier erlebt in der Festhalle, einer der begnadetsten Sänger. Ich habe selten so eine Stimme gehört und selbst das in der Festhalle, die manchmal so für ihre Akustik verpönt ist.
Die wurde halt gebaut, als es solche Konzerte noch nicht gab.
Genau. Ja. Nee, Careless Whisper, Klassiker geht immer.
Für Joachim Lambi. Joachim Lambi nimmt kein Blatt vor den Mund, so kennt man ihn als Juror bei Let's Dance, aber dabei bleibt es nicht. Er hat sich sogar mal in einem ganzen Buch damit beschäftigt, mit dem Titel Mut zur ehrlichen Kritik. Warum war Ihnen das Thema so wichtig, dass Sie ein ganzes Buch darüber geschrieben haben?
Naja, also das Buch kam durch Zufall. Ich habe sehr oft Anfragen bekommen von Verlagen. Mensch, können wir nicht mal ein Börsenbuch machen noch? Habe ich gesagt, nee, den 1000. Börsenführer, das 1000. Börsenlexikon will ich nicht machen. Und dann kam ein Verleger vom Econ Verlag und hat gesagt, Mensch, wir machen mal ein Buch. Da sage ich, nee, wir machen kein Börsenbuch. Nein, nein, sagt er, wir machen was ganz anderes. Nämlich das, für was sie in der Öffentlichkeit stehen, für Kritik. Und so bin ich an das Buch gekommen. Es war mein erstes. Es war am Anfang relativ schwierig, so den Anfang zu finden, den Einstieg zu finden. Aber es war mir dann auch ein Bedürfnis zu sagen, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich so kritisiere und vielleicht einen Ansatz den Leuten mitzugeben, was sie besser machen können. Ich habe da sogar so ein ganz kurzfristiges Beispiel. Ich war auf der Insel Borkum und habe dort Workshops gemacht im Tanzen und sitze dann morgens im Hotel so alleine am Frühstückstisch. Und man muss ja nicht immer nur auf das Smartphone schauen und schaue so ein bisschen die Leute an, die so um mich herum sitzen. Es waren einige ältere Ehepaare da, die haben sich nur angeschaut, haben nicht gesprochen miteinander, also auch aneinander so vorbeigeschaut. Wo ich denke, was ist da falsch gelaufen? Und ich bin der festen Überzeugung, dass man, wenn man, die haben sich ja irgendwann mal geliebt oder zusammengefunden. Und wenn man irgendwie das verliert, miteinander zu sprechen, miteinander vielleicht auch ab und zu mal zu streiten. Und da meine ich Streit nicht als Schimpfen, sondern Streit
beleidigen.
Als, oder beleidigen, sondern als Austausch im Streit. Was ist gut, was ist schlecht, was können wir gemeinsam machen und so weiter. Irgendwann ist denen das verloren gegangen. Und das war so ein bisschen auch der Ansatz zu sagen, wie können wir auch nicht nur im Geschäftlichen, sondern auch im Privaten mit Kritik umgehen und wie kann uns die besser oder mehr nach vorne bringen.
Also eine Kritikkultur fordern Sie? Oder
ja,
wie könnte man das
umschreiben? Sind, in Deutschland,
sind wir zu rücksichtsvoll oder zu gleichgültig?
Ja, wir sind zu ruhig auch geworden. Dass man, das sieht man ja jetzt zum Beispiel.
Also den Eindruck habe ich nicht. Bei den ganzen Shitstorms, das ist ja genau das
Gegenteil. Ja, Moment, aber die Shitstorms sind ein bisschen anderes Thema.
Ja,
ja, da ist man anonymisiert oft im Social Media unterwegs, beschimpft irgendwelche Leute, aber ich habe da den Namen Hase Cäsar 12 drin stehen, so ungefähr. Übrigens, Hase Cäsar kommt damals, habe ich noch gesehen, ich glaube hier vom Hessischen Rundfunk, eine Puppe, die wie ein Hase aussah. Und dann ist es natürlich einfach, zu beschimpfen oder sogar zu beleidigen.
Also Sie meinen eine Kritik, die man wirklich
offen Ein Diskurs, der uns hier abhanden gekommen ist, finde ich, in Deutschland. Ich bin auch immer wieder überrascht jetzt bei den vielen Problemen, die wir haben, ob das Energiekrise ist, ob das Inflation ist und so weiter. Ich finde, die Deutschen sind zu lieb oder zu ruhig miteinander geworden. Ich glaube, wir können schon ein bisschen offensiver hier sein. Wir sehen das jetzt ab und zu im Osten der Republik, da sind die Leute noch bereit, aus der Historie auch sich öffentlich darzustellen, zu demonstrieren. Ich glaube, das ist uns hier im Westen abhanden gekommen. Ich glaube, da könnten wir auch mehr Kritik offen ausleben, auch in Form von Demonstrationen und so weiter, weil das ist ein sehr starkes Gut, was die Demokratie aushalten muss.
Kritik austeilen ist das eine, Kritik einstecken das andere. Nehmen Sie auch Kritik an?
Sie haben ja gerade eben mit Mirja Böß haben wir telefoniert und sie hat ja gesagt, der Lambi kann gut austeilen, der kann aber auch sehr gut einstecken und so bin ich auch. Ich will nicht everybody's darling sein. Ich bin jemand, der gerne auch öffentlich seine Meinung sagt und muss natürlich damit rechnen, dass Gegenmeinung kommt, dass jemand anderer Meinung ist als ich und die soll er auch äußern. Und nur so durch diese Reibung, ein alter Chef, das ist natürlich auch eine abgedroschene Floskel, hat gesagt, Reibung erzeugt Wärme und Wärmebehaglichkeit. Wenn wir uns nicht mehr reiben im Geschäftlichen, im Privaten, dann werden wir nicht weiterkommen, dann werden wir belanglos unser Leben weiterleben. So vielleicht wie diese Menschen, die ich letztens auf Borkum erlebt habe. Ich glaube, wir müssen wieder anfangen, miteinander zu reden, zu streiten, um Lösungen zu finden. Das ist zu wenig geworden.
Joachim Lambi über Streitkultur in Deutschland. Joachim Lambi hat in seinem Leben viel getanzt. Kommen Sie eigentlich heute noch dazu, ich meine so rein privat, ohne damit Arbeit und Show zu verbinden? Oder fühlt sich das gleich an wie Arbeit für Sie?
Nein, wenn ich mit meiner Frau irgendwo bin und es ist Tanz, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Das ist immer wieder schön und ist mir auch egal, ob die anderen sagen, oh, Lambi tanzt aber da nur so scherbelt da nur so ein bisschen rum, auf Deutsch gesagt. Nee, dann bin ich so ganz privat und das macht mir dann sehr viel Freude. Aber leider gibt es zu wenig Gelegenheiten, um das zu machen. Aber vielleicht ergibt sich ja der ein oder andere Ball oder Event oder auch im Privaten eine Hochzeit oder ein Geburtstag, wo man das machen kann. Und ich mache das sehr gerne und das sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch machen. Das macht Spaß miteinander.
Und die meisten Menschen tanzen ja auch nicht, um gut zu performen, um Leistung zu bringen, wie im richtigen Tanzsport, sondern einfach nur, weil es Freude bereitet.
Ja, das sollte auch der Ansatz sein, warum man das überhaupt macht. Wir alle werden keine Weltmeister mehr und wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten, tanzen zu gehen. Früher, ich kann mich an meine Großeltern erinnern, die sind fast regelmäßig jeden Sonntag zu einem Tanztee irgendwo gegangen. Da gab es noch sowas. Das gibt's ja alles nicht mehr. Da gibt es höchstens mal die Tanzschulen, wo man das machen kann. Und deshalb ist es schön, wenn man mal was gemeinsam mit Freude machen kann.
Meine nächste Frage wäre gewesen, ist das Wort Tanztee für Sie ein Schimpfwort?
Überhaupt nicht. Ich finde Tanztee großartig. Und ich glaube, viele Menschen würden sich freuen, wenn es solche Geschichten geben würde, wo man mal einen Tag am Nachmittag in der Woche hingehen könnte und da wird mal 2-3 Stunden Tanzmusik aufgelegt und man kann mal sich miteinander 3 Stunden vergnügen.
Und es ist ja auch gesund, gerade auch für Ältere.
Ja, ich habe auf den Tanzkursen oder Workshops, die ich mache, sehr oft auch ältere Semester, die 80, teilweise 90 sind, die sagen, und wir fühlen uns damit großartig und die gesetzlichen Krankenversicherungen haben mal eine Forschung gemacht, wo auch festgestellt wurde, dass Tanzen zum einen natürlich körperlich hilft, aber vor allem auch geistig, muss die Figuren behalten, die Folge behalten. Also da wird sowohl Geist und Körper angesprochen und das ist natürlich toll.
Früher gab es in den Tanzschulen immer chronischen Männermangel.
Immer noch.
Ist das heute immer
noch
das Gleiche?
Nein, das ist immer noch
so. Woran liegt denn das eigentlich?
Ja, weil die Mädels gehen immer gerne tanzen und manche Jungs meinen, das hat sich ein bisschen gebessert, das ist ja ein bisschen uncool, dahin zu gehen. Aber ich kann den Jungs oder den Männern da nur zurufen, geht hin, dort sind immer sehr nette junge Damen, die freuen sich, wenn ihr kommt und wer weiß, was daraus alles entsteht.
Und es muss mal Hip-Hop-Kurse anbieten und sowas.
Ja, das machen wir ja auch.
Klar. Joachim Lambi, herzlichen Dank, dass Sie uns besucht haben und dass Sie so leidenschaftlich Werbung gemacht haben für einen Sport, den Sie offensichtlich bis heute noch sehr lieben.
Das tue ich. Vielen Dank.
Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Oh wei, muss ich mir jetzt was ausdenken? Es gibt natürlich ein Lebensmotto, was auf Lateinisch ist, Carpe diem, nutze den Tag. Ich würde den gerne noch erweitern, lebe den Tag und vor allem genieße den Tag, denn dieser kommt nicht mehr wieder.
Und mit diesem Spruch gehen wir dann jetzt in diesen Mittag. Ich danke Ihnen herzlich für den Besuch. Mein Name ist Uwe Bernd. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen, es gibt es auch bei uns im Internet auf hr1.de und es gibt es natürlich in der wunderbaren ARD-Audiothek. Joachim Lambi, vielen Dank.
Sehr gerne.
hr1, genau meins.